deshalb meine ich, Frieden kann nie ein Ziel sein, es muss ein Zustand sein. Man muss Frieden herstellen, man muss Frieden verteidigen. Aber zu sagen, unser Ziel ist Frieden, das ist eher selbstzerstörerisch.
Das ist Folge 48 von ErstStimme. Herzlich willkommen. Der Krieg in der Ukraine weckt auch hier in Deutschland die Angst vor einem noch größeren Krieg. Gerade jetzt, sagt John Kornblum, müsse der Frieden verteidigt werden. Der US-amerikanische Spitzendiplomat ist Deutschland eng verbunden. Er war mehrere Jahre Botschafter der USA in Deutschland. In dieser Folge von ErstStimme spricht John Kornblum mit meinem Kollegen Tom Tomaschek über seine Erfahrungen und seine Sicht auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.
John Kornblum in den USA. Ich freue mich sehr, dass Sie für unseren Podcast Zeit haben. Ich glaube, das wichtigste Thema, das momentan so den Deutschen auch auf den Nägeln brennt, ist der Krieg in der Ukraine. Und in Deutschland herrscht ja eine sehr, sehr große Kriegsangst. Sie waren ja viele Jahre in Deutschland. Und können Sie sich denn erklären, woher gerade in Deutschland diese Angst vor einem Krieg, vielleicht sogar vor einem Atomkrieg denn kommt?
Das ist ein kompliziertes Thema. Es hat mit der Geschichte zu tun. Es hat mit der geografischen Lage von Deutschland zu tun, hat auch mit den Ereignissen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo Deutschland geteilt wurde zwischen Ost und West und wo Russland ja ziemlich geprotzt hatte mit Atomwaffen nach 1950. Es hat sehr viele verschiedene Wurzeln, aber die Tatsache ist, dass Deutschland viel empfindlicher ist auf Kriege und auf bewaffnete Auseinandersetzungen als andere Staaten sind.
Deutschland hat ja eine ganz lange Phase des Friedens erlebt. Verstehen denn die Deutschen unter Frieden und was würden Sie denn als langjähriger amerikanischer Diplomat als Frieden definieren für sich?
Naja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, habe ich sehr oft diskutiert. Frieden ist natürlich ein Ziel. Und Frieden ist ein Ziel innerhalb einer weiteren Struktur zum Beispiel. Nur um Frieden zu wollen und zu haben, oder wie man neuerdings die EU als Friedensprojekt bezeichnet haben, bringt mit sich die Idee, die Erwartung, dass alles andere zweitrangig ist. Freiheit, Demokratie, Wohlstand, alles ist sozusagen, ist man bereit zu opfern, um Frieden zu haben. Und deshalb meine ich, Frieden kann nie ein Ziel sein, es muss ein Zustand sein. Man muss Frieden herstellen, man muss Frieden verteidigen, man muss Frieden auch ermöglichen durch zum Beispiel das System in dem Land. Aber zu sagen, unser Ziel ist Frieden, oder wie die SPD seit langem gesagt hat, wir haben Friedenspolitik, das ist eher selbstzerstörerisch. Und ich habe auch öfters geschrieben in letzter Zeit, dass diese Bezeichnung der EU als Friedensprojekt hat die EU eigentlich mehr oder weniger geschwächt und in Stagnation gebracht. Weil wenn alles nur auf Frieden basiert ist, dann kann man auch kein Risiko nehmen. Und deshalb ist es ein sehr schweinschneidiges Schwert, auch gerade für Deutschland.
Wobei sich ja die EU und auch mit der EU zusammen ja jetzt dem Anschein nach alle um eine Position der Stärke bemühen, indem sie Druck auf das Regime Putin ausüben.
Ja, das ist aber erst neuerdings. Das hat man gesehen, dass die sogenannte Friedenspolitik nichts gebracht hat, dass Russland genauso aggressiv und genauso undurchsichtig ist wie seit eh und je. Und dass man die Verteidigung war immer da, wenn ich das sagen darf. Aber die war immer da durch die Vereinigten Staaten. Und die Europäer haben sich erarbeitet, das Gefühl, dass sie irgendwie was für den Frieden gemacht haben, wenn die Tatsache, es waren die amerikanischen Streitkräfte, Frieden garantiert haben. Das ist immer noch ein sehr heißes Thema in Deutschland. Das kann man nicht so offen und nicht so ohne Emotionen diskutieren. Aber die Tatsache ist, dieses Europa existiert nur, weil die Vereinigten Staaten seit 75 Jahren bereit waren, sich militärisch in Europa zu engagieren. Wenn wir das nicht tun würden, gäbe es keine EU.
Wobei Das ist ja geschichtlich bedingt. Ich meine, die Rolle der USA hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vor allem im Kalten Krieg in Deutschland entwickelt. Als Sie 1964 nach Deutschland gekommen sind, was war denn für Sie da so die Situation? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das empfunden?
Naja, das war natürlich sozusagen Tiefkühlschrank. Alles war gefroren, eingefroren, alles war wie ein Riesen. Eisbombe sozusagen. Wir durften zum Beispiel, ich war ganz neu und ganz jung, und eins, was mir ja sehr schnell gesagt wurde, ist in unseren Berichten, ich war im Konsulat in Hamburg, also unsere Berichte waren nicht so wichtig, ich war von einem Konsulat, aber immerhin, unsere Berichte, wenn wir von Ostdeutschland gesprochen haben, wir mussten die Kürzel DDR in Gänsefüßchen machen. Sicher zu sein, dass wir die DDR nicht anerkannt haben. Und das war natürlich die Gefahr, dass irgendein Bericht von mir irgendwas mit der DDR zu tun haben würde, war sowieso gering. Aber das zeigte, wie befroren alles war. Und gleich nachdem ich in Hamburg angekommen war, gab es, das ist jetzt vergessen, aber damals war es ein sehr, sehr umstrittenes Papier, die Denkschrift der EKD, Evangelische Kirche Deutschlands, über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und die waren die Ersten eigentlich, vor Willy Brandt, vor Egon Bahr, die waren die Ersten, die versucht haben, irgendeinen Dialog mit der DDR anzufangen. Und diese Denkschrift war sehr, sehr umstritten. Also ich habe teilweise ein paar Diskussionen teilgenommen oder Besuch, besser gesagt. Und das war, ging also sehr emotionell und sehr heiß vor. Man darf nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt auch die Ostgebiete immer noch in der Wetterkarte im Tagesschau abends, da war war Ostpreußen und Schlesien und Pommern und so immer noch als die Grenzen von Deutschland.
Das müssen Sie ja eigentlich ziemlich skurril erlebt haben dann, ne?
No, es war sehr interessant. Ich meine, für mich war das alles neu. Ich war jung und ich kam aus dem Mitten von Amerika. Ich wusste natürlich vom Zweiten Weltkrieg etc. Aber das alles war sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, wie emotionell die ganze Sache in Deutschland war.
Wie haben Sie denn da die deutsche Bundesregierung und Kanzler Erhard wahrgenommen? Wie haben sich die da verhalten?
Oh, naja, wie gesagt, wir waren weit weg vom Schuss. Ich war da, als Erhard gewonnen hat, 1965, gegen Willy Brandt. Und dann sagte mir mein Chef, der viel älter war als ich und viel erfahrener, Erhard wird das knapp ein Jahr halten und dann wird er gestürzt werden von seiner eigenen Partei. Ich war sehr überrascht, wieso, er hat ganz groß gewonnen. Ja, innerhalb der Partei hat er keine Unterstützung. Und das war tatsächlich war 1966 wurde er gestürzt und dann hat es die erste große Koalition zwischen CDU und SPD gegeben. Und wo Willy Brandt dann Außenminister wurde. Und das war eigentlich die Vorbereitung auf Brandt und seine Außenpolitik.
Da war ja Konrad Adenauer 64, als Sie nach Deutschland gekommen sind, zwar nicht mehr Kanzler, aber noch CDU-Vorsitzender. Haben Sie ihn denn erlebt? Haben Sie,
Nein, habe ich nicht. Er kam nicht so oft nach Norddeutschland, wollen wir so sagen. Das war für ihn ein ausländisches Gebiet. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn natürlich sehr oft im Fernsehen gesehen. Ich habe eine Methode da übernommen von jemand anderem, den ich vielen, vielen anderen empfohlen habe. Und das ist, wenn man neu ist und die Sprache und das Land kennenlernen will, sollte man sehr viel Fernsehen. Und das habe ich getan und es hat auch sehr geholfen, auch mein Deutsch, aber auch, dass ich das Land besser verstanden habe.
Rückblickend die Rolle Adenauers, sein Wirken auch nach seiner Kanzlerschaft, wenn Sie das jetzt von Ihrer Position betrachten?
Naja, die adenauerische Politik war natürlich sehr stark von den Vereinigten Staaten unterstützt. Und die wurde auch die Politik der Großen Koalition, trotz SPD und Willy Brandt, das war immer noch die adenauerische Politik. Und dann 5 Jahre später, 1970, war ich inzwischen 3 Jahre in Amerika gewesen, in Washington, aber dann bin ich wieder nach Bonn gekommen. Und ich war zuerst persönlicher Referent des Botschafters. Und dann ab 1970 war ich sogar der ostpolitische Referent in der politischen Abteilung. Und da habe ich natürlich dann die Ostpolitik ja hautnah erlebt. Ich war, nahm auch teil an die Vier-Mächte-Verhandlungen über Berlin etc. etc. Aber da war natürlich die Verabschiedung von der Adenauer-Politik sehr schwierig und auch sehr schmerzvoll. Und man redet jetzt in Deutschland, als ob die Ostpolitik sozusagen von Gott runtergebracht werden würde oder sowas. Aber die Tatsache ist, das war sehr heiß und eigentlich hässlich bekämpft. Und es war erst eigentlich ab 1975 oder 76, als dann der Herr Schmidt Kanzler war, dass die Ostpolitik auch von der CDU angenommen wird. Ein kleines Geheimnis, das man in der CDU wahrscheinlich nicht mehr weiß und nicht mehr hören möchte. Aber 1975, als die Helsinki-Schlussakte unterschrieben wurde, es hat ein Gipfeltreffen gegeben in Helsinki, und eine Schlussakte, die wirklich Menschenrechte als Fundament und auch Selbstbestimmungsrecht als Fundament auch für die deutsche Wiedervereinigung 30 Jahre später war, die einzige demokratische Partei in Europa, die die Schlussakte abgelehnt hat, war die CDU. Die CDU hat Helsinki und die Schlussakte nicht akzeptiert. Warum? Weil es natürlich auch die Förderungen der Flüchtlinge und die Grenzen in Europa und so, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger anerkannt hat. Und das war in Deutschland immer noch für eine konservative Partei, mindestens CDU damals, das war einfach nicht machbar. Und so, die haben die ganze Schlussakte mit den ganz schönen Teilen über Menschenrechte und Selbstbestimmungsrecht und das und friedliche Änderungen von Grenzen und so Sachen, die nebenbei gesagt, Walter Scheel, der konnte, der entschlossen reingeschrieben hat in der Schlussakte, die waren dann nachher das Fundament für die deutsche Wiedervereinigung. Aber die CDU hat es nicht so erkannt.
Wollen wir vielleicht in der Geschichte noch mal kurz zurückspringen zum Vier-Mächte-Abkommen, das ja den Status Berlins gesichert hat und West-Berlin ganz fest an die Bundesrepublik, an den Westen angebunden hat. War denn den Deutschen damals schon klar, oder war Ihnen auch der US-Administration, war da schon klar, was das für Folgen hat, was das für eine Grundlage bildet, dieses Vier-Mächte-Abkommen, das Sie da mitgestalten durften?
Nein, ich glaube nicht. Es wurde alles, und das ist auch richtig so, es wurde alles menschlich gesehen. Die sofortigen Folgen des Vier-Mächte-Abkommens war, dass es keine Schikanen mehr auf den Transitstrecken gegeben hatte, dass man Ost-Berlin besuchen durfte, dass man auch Verwandten aus Ost-Berlin nach West-Berlin einladen durfte. Richtig pragmatische Dinge, dass wir eine Straße zum Beispiel nach Steinstücken, eine Exklave für West-Berlin bauen durften. Es waren alle sehr pragmatische Lösungen, die auch für die Bewohner West-Berlins vor allem, aber auch teilweise Ost-Berlins, große Vorteile gebracht hat. Das Fundament, dass die Wiederbelebung der Vier-Mächte-Rechte, ich glaube, das Abkommen war vielleicht sogar viel wichtiger, als Sie es eben gesagt haben, weil die Sowjets hatten 1959 behauptet, die Vier-Mächte-Rechte und Verantwortlichkeiten für Deutschland, das Ganze existiert nicht mehr. Und 1971 haben sie wieder akzeptiert und anerkannt. Und die Tatsache ist natürlich, dass sie immer da waren. Aber das wollten die Sowjets nicht zugeben. Ich darf eins erzählen aus den Verhandlungen. Als wir zu dem Punkt kamen, wo die Sowjets sagten, wir sind jetzt bereit, diese Rechte wieder zu akzeptieren, aber wir müssen sie dann von der DDR zurückholen, dann haben wir gesagt, nicht ich, aber meine Vorgesetzten haben gesagt, okay, zeigen Sie uns bitte die Dokumente, wo Sie die übertragen haben und wo Sie zurückhaben, sodass wir einen Beweis haben, dass das passiert ist. Und natürlich, es gab keine Dokumente, weil es nie passiert war. Und dann, unsere Leute haben ein bisschen vielleicht unfair gespielt und gespielt mit den russischen Vertretern. Und dann nach 4, 5 Tage haben die gesagt, ja, wir haben die Dokumente verloren. Mehr können wir nicht sagen. So. Aber die Tatsache ist, dass diese Verhandlungen die Gültigkeit der vier Mächte, Rechte und Vaterlichkeit bestätigt hatten. Und das war wieder das Fundament für die Wiedervereinigung 20 Jahre später, weil wenn die vier Mächte, weil die Verhandlungen zur Wiedervereinigung keine riesen Friedenskonferenz waren, sondern Verhandlungen, die 2 plus 4 unter 6 Staaten. Und die 2 plus 4 Ergebnisse wurden dann ratifiziert in der UNO von den anderen Staaten, die damals in der Koalition gegen Hitler Deutschland waren. Und die haben Jahre und wahrscheinlich Millionen, wenn nicht Milliarden von D-Mark damals gespart in der Abwicklung der Probleme nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war wirklich ein unglaublich wichtiges Fundament. Und ich glaube, das versteht man bis heute nicht, wie wichtig dieses Fundament war.
Jetzt, wenn Sie in solchen Verhandlungen sitzen, wo die Meinungen, die Ansichten, die Strategien so weit auseinandergehen, auf der einen Seite auch die damalige Bundesregierung unter Brandt, die ja den Dialog gesucht hat, die ja nicht diese Position der Stärke auch vertreten hat. Wie geht man da vor? Wie argumentiert man? Wie mühsam ist es da, zu einer Einigung, zu einem Abschluss zu kommen und seine Position auch dann möglichst gut durchzusetzen?
Naja, es hat ja 1,5 Jahre, fast 2 Jahre gedauert. Die Verhandlungen haben lange gedauert und die waren manchmal wochenlang total eingefroren. Das passierte gar nichts. Das war denn, es hat ja denn jedes Mal, wenn wir so gegen eine Blockade gestoßen waren, dann gab es dann Konsultationen auf viel höheren Ebene. Und die Blockaden wurden irgendwie durchgebrochen und dann durfte man wieder anfangen zu verhandeln. So, es war eine Verhandlung, die auf der einen Seite wirklich mit sehr kleinen Details der Berliner Wirklichkeit sich befasst hatte, zur gleichen Zeit den größten Prinzipien der Weltpolitik auch geleitet wurden. Aber diese Prinzipien durften nicht in den Verhandlungsraum da entschieden werden. Das wurde dann zwischen den Regierungen passiert. Aber es wurde alles auf der Basis, das möchte ich jetzt auch für heute betonen, alles von Brandt, Willy Brandt und Ingen Bahr, auf der Basis von NATO, atlantischen Beziehungen und auch eine starke Verteidigung. Die Bundeswehr war damals bis weitem die beste Armee in Europa. Und das war alles für Brandt, für Bahr war das sehr wichtig, dass man aus einer Position der Stärke verhandelt hatte.
Wie wichtig war denn, weil Sie Egon Bahr jetzt schon erwähnt haben, wie wichtig war denn seine Rolle in diesen Verhandlungen und in dieser Beziehung?
Seine Rolle war zentral. Er war nicht nur der Ideenmensch sozusagen, der die Konzepte hatte, sondern er hat auch die Verhandlungen geführt. Es gibt ja, ich habe das im Moment nicht, aber es gibt ja ein ziemlich dickes Buch, das vom Auswärtigen Amt rausgebracht wurde vor 15, 20 Jahren, der die ganze Konsultation, die Egon Bahr geführt hatte, sowohl in Washington wie in London und Paris, aber auch in Moskau geführt hatte, mehr oder weniger veröffentlicht. Sehr interessantes Buch. Und man sieht dann, wie detailliert, wie pingelig, dürfte man sagen, die Gespräche waren, die gingen sehr, sehr tief in die Details. Aber wie gesagt, das funktionierte alles, weil beide Seiten ganz beste Interessen hatten, die sie schützen wollten. Und die andere Seite waren bereit, diese Interessen auch rechnen zu tragen.
Machen wir einen kleinen historischen Sprung in die 70er, 80er Jahre NATO-Doppelbeschluss. Wo waren Sie denn, als der NATO-Doppelbeschluss herausgegeben wurde, als der umgesetzt wurde? Waren Sie da schon wieder in Deutschland?
Ich war in 3 verschiedenen Orten. Als der Doppelbeschluss konzipiert wurde, war ich stellvertretender Leiter der Abteilung für militärische Sicherheit in der Oberabteilung im State Department. So, ich war dabei, als die Sache konzipiert wurde. Dann ging ich 2 Jahre nach West-Berlin an unsere Mission in Berlin und war, als der Doppelbeschluss verabschiedet wurde, war ich in Berlin. Und dann ging ich gleich danach wieder zurück nach Washington und war Leiter der Abteilung für Mitteleuropa, also Deutschland, und habe eine sehr interessante Rolle da gespielt, weil ich auch damals auch gut Deutsch konnte. Ich war mehr oder weniger der Gesprächsleiter in Deutschland über die ganz heißen Debatten über Mittelstreckenraketen. Das heißt, Ich war offiziell in Washington ansässig, aber ich war mindestens die Hälfte der Zeit in Deutschland und habe ja Veranstaltungen gemacht, zusammen mit den Grünen und mit der SPD und mit den Russen. Und ich war mehr oder weniger der Einzige der vier, die dann den Doppelbeschluss war. Die Grünen waren natürlich dagegen, die SPD war dagegen und natürlich auch die Russen waren dagegen. Und wir waren sehr oft in, ich bin bis heute zum Beispiel mit Otto Schilly eng befreundet. Damals war er noch ein Grüner und er hat dann natürlich gegen den Doppelbeschluss argumentiert. So, ich war mehr oder weniger der Einzige, der für den Doppelbeschluss gesprochen hatte. Und das waren teilweise sehr gute Veranstaltungen, wollen wir so sagen. Sehr oft mit sehr viel Schreien und hin und wieder wurden sogar Sachen an mich geworfen und wer weiß was alles. Es war eine sehr, sehr interessante Zeit in Deutschland. Eine Zeit, die meine Haltung zu Deutschland sehr beeinflusst hat. Nicht positiv, nebenbei gesagt. Es war eine Zeit, wo ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft einfach die Nerven verloren hatte. Und wenn es nicht, das darf ich hier bei der Adenauer-Stiftung sagen, wenn es Helmut Kohl nicht gegeben hätte, hätten wir auch die Raketen nicht produzieren können und hätte es dann auch keine deutsche Wiedervereinigung gegeben. Meine persönliche, da mache ich hier ein bisschen Abstecher, meine persönliche Einschätzung von Helmut Kohl ist, sein größter Beitrag war seine Festigkeit bei den Mittelstrecken. Nicht unbedingt die Details der Wiedervereinigung, da war er auch nicht schlecht, aber das war mehr oder weniger schon als vorgekocht. Aber diese Mittelstreckensache war nicht vorgekocht. Aber auch interessant ist, dass während dieser Debatte er zweimal sich zur Wahl gestellt hatte und zweimal groß gewonnen hatte. Also Deutschland war nicht Teil der Friedensbewegung. Aber die Friedensbewegung war aktiv, sehr lautstark, hatte sehr viel Geld, direkt von der Sowjetunion, nebenbei gesagt. Und so gab den Eindruck, dass ganz Deutschland gegen den Doppelbeschluss war, aber Helmut Kohl hat das genau das Gegenteil bewiesen, indem er zweimal ganz umstrittene Wahlen gewonnen hatte.
Der NATO-Doppelbeschluss hat ja dann schlussendlich dazu geführt, dass tatsächlich Abrüstung stattgefunden hat.
Ja, eine ganze Klasse von Waffen wurde abgeschafft.
Wie haben Sie denn das erlebt? Weil ich meine, das ist ja auch Teil Ihres Erfolgs dann gewesen zu erleben. Jetzt herrscht Entspannung.
Ja, das war ein paar Jahre später. Das war Ende 87, wurde das Abkommen unterschrieben. Davor kam ein Ereignis, wo ich auch eine zentrale Rolle gespielt habe, der berühmte Ronald Reagan-Rede in Berlin im Juni 87. Und das war meine Idee, mein Text. Und das Ziel der Rede war nicht, dass Gorbatschow die Mauer runterreißen sollte, sondern war an Bonn gerichtet und auch an die CDU, muss man sagen. Bis 87 war Deutschland ziemlich abgeweicht. Man war bereit, die Vielmächte-Rechte zu opfern, in der Hoffnung, dass man irgendeinen Frieden, kommen wir wieder auf das Wort Frieden zurück, man wollte einen Frieden haben, weil man meinte, Gorbatschow sei der beste sowjetische Führer, den wir je haben würde. Und da mussten wir alles tun, um Frieden mit ihnen zu schließen. Und das heißt, alles aufopfern. Und das wäre nie passiert, weil wir und die Engländer und die Franzosen hätten das nicht akzeptiert. Aber wir wollten es nicht, dass es so weit kam. Und dann kam das Konzept der Reagan-Rede, der eigentlich an das Bundeskanzleramt in Bonn gerichtet wurde. Und es hat Erfolg gehabt. Danach gab es keine Vorschläge mehr für einen separaten Frieden mit Russland.
Haben Sie den Gorbatschow selbst eigentlich mal getroffen? Haben Sie den erlebt?
Oh ja, mehrmals, ja. Ich habe ein langes Gespräch mit ihm gehabt über dieses Thema. Und er hat auch gesagt, ich habe gesagt, Sie wissen, die Reagan-Rede war nicht gegen Sie gerichtet. Das wusste ich. Rani und ich waren die besten Freunde. Wir wussten ganz genau, was das alles war. Das hat überhaupt keine Schwierigkeiten gegeben mit der Rede. Überhaupt nicht. Es waren nur die Deutschen, die ja so nervös waren. Und er hat das sehr, sehr offen und sehr freundlich angesprochen. Und wir haben uns immer mit den Russen sehr gut verstanden zu diesem Zeitpunkt, weil die Russen eigentlich nur den Status quo haben wollten. Sie wollten die waren nicht die jetzt Putin, der den Status quo ändern möchte. Die wollten nur den Status quo aufrechterhalten.
Auch Gorbatschow?
Ja, auch Gorbatschow, ja.
Was Glauben Sie denn, oder was aus Ihrer Sicht hat denn dann dazu geführt, dass auch bei den Russen, bei den Ostblockstaaten dann ein Umdenken, Einlenken stattgefunden hat? Waren das wirtschaftliche Nöte? Waren das politischer Druck? War das militärischer Druck? Was hat da dazu geführt, dann, dass langsam das aufgeweicht ist und die Öffnung des Ostens und die Wende dann in Deutschland auch vorbereitet wurde?
Naja, es gibt zwei Phasen hier. Erstens die 70er Jahren, wo auch die Helsinki-Schlussakte verabschiedet wurde. Da war noch Brezhnev da. Er meinte, das höchste Ziel für Russland sei die Bestätigung der Nachkriegslage, der Grenzen von 1945. Und das heißt auch dann sowjetische Kontrolle über Ost- und Mitteleuropa. Und die waren bereit, sehr viele Kompromisse zu machen und haben natürlich die Stärke, die Macht sozusagen der Menschenrechte gar nicht verstanden, überhaupt nicht verstanden. Und da waren sie sehr überrascht, als es dann auf einmal nach Unterschrift der Schlussakte überall Menschenrechtsbewegungen gegeben haben in Osteuropa. So, das war die erste Phase. Die zweite Phase war 10 Jahre später, als es den Russen wirtschaftlich sehr, sehr schlecht ging. Und interessant, in einem anderen Gespräch mit Gorbatschow, er sagte, waren ihr nicht mal gute Freunde, aber ich halte ihm das immer noch übel, dass er den Saudis überzeugt hat, den Ölpreis runterzudrücken. Weil dieser niedrige Ölpreis hat es für mich unmöglich gemacht, Reformen durchzusetzen. Und das war das Ende der Sowjetunion. So, interessanterweise, 2 Tage nach diesem Gespräch, hatte ich total zufälligerweise, saß ich auf irgendeinem Essen neben dem saudischen Ölminister. Tatsächlich, stimmt wirklich. Und ich habe ihm diese These vorgetragen und sagte das als Quatsch natürlich. Der Ölpreis war viel früher niedriger gegangen. Der Ölpreis ging runter, weil es 10 Jahre Rezession gegeben hat in Amerika und Europa. Nicht weil die Saudis das kürzlich runtergedrückt haben. So, aber das ist wahrscheinlich bis heute, glaubt Gorbatschow daran, dass wenn der Ölpreis nicht so tief gesunken wäre, wäre die Sowjetunion noch da. Weiß nicht. Aber ich glaube, wahrscheinlich denkt er immer. So, es gab 2 Phasen. Es gab die Phase der Entspannung sozusagen, wo die Sowjets meinten, sie haben den Status quo zementiert. Und dann hat es die Phase der großen Dynamik in den 80er Jahren und auch teilweise als Ergebnis von der SS-20 und der Mittelstreckendebatte die ganze politische Lage in Europa total durchgewühlt würde. Und das hat es dann für die Sowjets viel schwieriger gemacht, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und sie fragten, was führte zu dem Umdenken. Ich glaube nicht, dass es ein Umdenken gegeben hat. Ich glaube, es war einfach eine Notsituation. Und auf einmal, und es ist, man muss sich vorstellen, wir haben ja 40 Jahre lang gegen diesen kommunistischen Koloss gekämpft. Und dann auf einmal innerhalb von 6 oder 9 Monaten stürzten alle Regimes, Prag, Warschau und Bukarest, alles. Und die ganze Sache war wie ein Kartenhaus runtergefallen. Und das war, ich finde es sehr genau, ich war damals dann, als das passierte, war ich in Brüssel bei der NATO. Und wir können es ja uns gar nicht vorstellen, wie schnell das alles kollapsiert war. War wirklich sehr interessant.
Wie haben Sie denn diesen Moment, als Schabowski verkündet hat, dass das Reisen in den Westen erlaubt ist und damit ja den Mauerfall öffentlich gemacht hat, wie haben Sie denn den erlebt? Da waren Sie in Brüssel, ne?
Ich war in Brüssel und ich ging an dem Abend, wie Diplomaten das so tun. Ich sollte auf einem Empfang irgendwo hinfahren und ich hatte auch einen Fahrer, einen Belgier. Und ich stieg in mein Auto. Und er fing an, in Französisch zu sagen, ja, le bleu, le bleu, le bleu. Und ich wusste gar nicht, was er damit meinte. Aber in Brüssel empfängt man auch die BBC sozusagen live. So, wir haben das Autoradio angemacht mit BBC und die haben das dann alles beschrieben. Und ich konnte es nicht fassen. Ich wusste, dass das passieren würde. Das war ein Teil unserer Strategie schon seit Anfang der 80er Jahre. Wir wussten, dass die DDR kaputt war. Und dass es irgendwann auch kollabieren würde. Aber Dann natürlich könnte man nicht sagen, also besonders an dem Abend hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass es passieren würde. Und ich ging dann auf meinen Empfang und komischerweise bei einem so historischen Tag, ich weiß nicht mehr heute, wo das war oder was da gesprochen wurde. Es war alles, wahrscheinlich alles so unglaublich wichtig, dass man das nicht mehr so richtig registriert hatte.
Das heißt, das Ende der Regenrede mit dem Glaube, das ist ja dann Wahrheit geworden.
Ja, aber ich würde nicht behaupten, dass die Rede selber sehr viel, was die Funktion der Rede war, die Deutschen wieder sozusagen an die Stange zu bringen. Vor allem die SPD. Aber auch die CDU, muss man hier auch bei der Adenauer Stiftung sagen, die CDU war auch ganz schön wappnig geworden. Und in Deutschland, weil die Strategie der Sowjets war wahrscheinlich ein bisschen wie jetzt, eine ganz starke Bedrohung darzustellen, in der Erwartung, dass das die nicht die Amerikaner, aber die Europäer abweichen würden. Und die würden dann Druck auf uns üben, um eine mehr friedlichere Haltung der Sowjetunion zu halten. Das hätte nie geklappt sowieso. Aber zweitens, es war eine totale Fehlkalkulation, weil dadurch haben sie eher eine Aufrüstung, genau wie es jetzt ist, die haben eher eine Aufrüstung im Westen verursacht. Und diese Aufrüstung war für die Russen wirtschaftlich nicht zu verkraften. Und es hat dazu geführt, dass die russische Wirtschaft auch kollabiert war.
Sie haben schon die jetzige Situation angesprochen, in der Russland ja wieder diese Position der Stärke, diese aggressive Position vertritt. Worum geht es denn dem russischen Regime oder worum geht es dem Putin bei der Ukraine? Geht es da wirklich um die Ukraine?
Naja, es gibt verschiedene Theorien. Nur Putin selber weiß, worum es bei ihm geht. Aber ich würde meinen, dass er hat irgendeine Vision von einer Wiedergeburt des Russischen Reiches in seinem Kopf, irgendwas. Und er meinte, dass der größte Stolperstein Ukraine sei und dass der Westen jetzt so schwach und so desorientiert wurde. Da hatte immerhin 4 Jahre Donald Trump gehabt. Und wer weiß, was Trump ihm gesagt wurde. Es wurden keine Protokolle gemacht über seine Gespräche mit Trump. Wer weiß, was Trump ihm gesagt hat. Und er scheint daran geglaubt zu haben, dass die Ukraine wie ein Fehler umfallen würde, wenn ein paar russische Soldaten kamen. Das war natürlich Wahnsinn. Der hätte nur 2014 die Reaktion auf den Maidan sehen sollen, zu sehen, wie die Ukraine zu Russland stand. Aber irgendwie hat er das nicht verkraftet oder nicht verdaut. Und er glaubte anscheinend, dass der brauchte nur ein paar Soldaten in die Ukraine zu schicken und das wurde alles umgekehrt. Und wie wir wissen, ist genau das Gegenteil der Fall gewesen.
Wie gefährdet sind denn die NATO-Partnerstaaten im Baltikum durch diesen Konflikt, die ja direkt Grenze an Grenze dazu existieren?
Naja, sie sind weniger gefährdet, als wenn sie nicht in der NATO wären. Wollen wir so sagen. Das ist die Tatsache ist, dass jetzt wollen Finnland und Schweden sogar in die NATO kommen. Die zwei richtig eingefleischten, neutralen Staaten wollen auch jetzt in die NATO, man spannt. Und was Putin getan hat, ist die Attraktivität der NATO ja sehr gesteigert. Und ja, die baltischen Staaten sind gefährdet, aber die NATO hat schon eine Verstärkung der Truppen in diesen Staaten durchgeführt. Und Sie können sicher sein, dass für die nächsten mindestens 10 Jahre man auf Alarmbereitschaft sein wird. Russland gegenüber Russland wirklich keine Chancen haben wird. Es ist richtig, es kann sein, dass Putin das Ende des russischen Staates eingeleitet hat. Aber er hat richtig alles andere getan, als Russland zu stärken, hat Russland sehr geschwächt.
Ist es denn ein neuer Ost-West-Konflikt, der sich da entwickelt hat oder entwickelt? Oder ist es in Grundzügen jetzt im Rückblick auf die Geschichte wieder der alte?
Weder noch. Es ist eine historische Entwicklung, die wir auch im Westen erlebt haben, das Ende der Kolonialzeit, wo ich das sehe. Russland ist eigentlich ein Kolonialstaat. Russland selber ist der Kern, aber die Grenzgebiete waren immer nicht russische Staaten, bis hin zu Polen und Tschechien etc. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und allmählich erleben wir den Untergang des Russischen Reiches. Hat nichts mit Ost-West-Beziehungen aller 1970 zu tun, hat nichts mit dem Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Es ist eigentlich einfach eine fast natürliche Entwicklung, die es gibt. Angefangen nach 1914, wo die Kolonialzeit richtig zu Ende war, aber es hat noch 50 Jahre gedauert, auch bei England und Frankreich 50 Jahre gedauert, bis sie die Wirklichkeit anerkannt haben. Und jetzt nach dem Ende der Sowjetunion ist es jetzt 30 Jahre und erst jetzt sieht man die tieferen Implikationen von diesem Ende der Sowjetunion und auch das Russische Reich, das alte imperiale Russland, verschwindet. Bedeutet nicht, dass Russland verschwindet, aber dass die alten Ansprüche auf eine imperiale Rolle wird jetzt verschwinden.
Wie erleben Sie denn jetzt nicht nur in diesem Konflikt oder in diesem weltpolitischen Problemfeld, sondern überhaupt Weltpolitik die Rolle der Deutschen aus Ihrer Sicht?
Naja, Deutschland befindet sich in einer Riesenumstellung. Und im Moment ist Deutschland kein stabiler Partner, das muss man sagen. Aber die Rolle von Deutschland, die Eigenschaften des Staates, die geografische Lage, die wirtschaftliche Lage etc. Definiert Deutschland als die Macht von Europa. Und ich sage das ohne Wenn und Aber, Deutschland ist schon wahrscheinlich das drittwichtigste Land der Welt geworden, nach USA und China, nicht Russland. Russland ist nicht mehr wichtig. Russland ist wichtig als Zerstörer, wie wir jetzt sehen. Aber Russland kann nichts bauen, nichts Neues bauen. Jetzt nach dieser Phase immer noch weniger bauen. Aber Deutschland ist schon seit 50 Jahren die führende Macht Europas, auch vor der Wiedervereinigung. Und Deutschland aus verschiedenen Eigenschaften wird auch die Zukunft von demokratischen Europa bestimmen. Und dieses demokratische Europa hat mehr als 500 Millionen Einwohner und ist spielt eine Rolle auf der Welt, die gleich wichtig ist mit der Rolle der Vereinigten Staaten und der Rolle Chinas. So, ich sehe, Deutschland hat eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber diese 500 Millionen Menschen sind durch die Traumata des 20. Jahrhunderts immer noch in ihren Verhalten begrenzt und deshalb ist der Zukunft, das Fundament für Europa ist nicht Europa, sondern die atlantische Welt. Und unser Ziel muss jetzt sein, die atlantische Welt zu globalisieren, einen globalen Atlantik zu definieren. Und da sind die Menschen sind nicht dabei, sondern die Tatsachen, die technologischen Entwicklungen, die historischen Entwicklungen spielen in diese Richtung. Ich habe keinen Zweifel, dass wir das erreichen werden, aber dazwischen liegen mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte von Unruhe.
Da müssen sich noch einige, vor allem glaube ich auch Gefühle von der Last der Historie noch befreien, um so weit zu kommen.
Nicht nur das, sondern man muss sich auch von den Hoffnungen und Erwartungen der Industriezeit sozusagen, also die Zeit der industriellen Revolution, die immer noch eigentlich bestimmt ist für unsere Länder, die wird sich jetzt allmählich Abschied nehmen und wird ersetzt werden von einer digitalen Revolution, die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die diplomatischen, machtpolitischen Gegebenheiten und vor allem die wirtschaftlich-technologischen Gegebenheiten gewaltig ändern werden. Und wir können nicht mehr die Umrisse von dieser Zeit definieren. Wir haben auch keine Vokabeln für diese Zeit, aber es kommt. Das bedeutet, dass gerade Europa immer noch sehr fest an eine Definition aus dem Zweiten Weltkrieg hält, dass Europa durch riesen, riesen Umwälzungen gehen wird, richtig gewaltige Änderungen erleben wird, die wir im Moment, aber das, der Sockel von diesem neuen Europa wird Deutschland sein. Das ist egal, wie Deutschland konzipiert wird, egal, wie Deutschland regiert wird, es wird Deutschland sein, dass der Sockel von diesen 500 Millionen Menschen sind.
Sagt John Kornblum. Herr Kornblum, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und auch für dieses schöne Ende mit diesem schönen Ausblick in die Zukunft und wünsche Ihnen in den USA weiterhin alles Gute und
bedanke mich für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Folge 48 von ErstStimme. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen am 25. Mai. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.